Radiogeschichten.
Mit Auszügen aus dem literarischen Debüt des deutsch-österreichischen Filmemachers David Weider. In seinem Roman Diamanten porträtiert Weider eine unkonventionelle Familie mit ex-jugoslawischen Wurzeln. Der Titel bezieht sich auf die Rufnamen, denn Macak, Kater oder seine Diamanten nennt der Vater die Kinder. Hin und wieder auch Trottel, wenn sie seine Witze nicht verstehen. Doch egal, wie viele Namen er ihnen gibt, wie viel Lammkeule und Wein er serviert, die Lücke, die der Krebstod der Mutter hinterlassen hat, lässt sich nicht füllen. In seinem tragikomischen Debüt erzählt David Weider von vier erwachsenen Geschwistern und ihren exzentrischen, über die Welt verteilten Familienmitgliedern zwischen Bohem und deutschem Großbürgertum, zwischen Berlin und Hollywood. Sie treffen sich in Griechenland zur opulenten Hochzeit des Onkels, in Belgrad am Grab von Tito, in der Provence mit ihrer esoterischen Tante. Nur trauern können sie nicht. Lieber flüchten sie sich in Sarkasmus oder ins Groteske. Diamanten von David Weider ist das Ö1-Buch des Monats Juli. Es liest Christoph Radakowitz.
Mein Vater bleibt auf den Treppen zum Mausoleum stehen. Er lehnt sich zurück, als laste meine Frage schwer auf seiner Brust, streckt seine Hände neben seinem Körper aus und sagt: Willst du mich umbringen? Ich will einige Menschen umbringen, ihn aber nicht. Komm, Macak, nicht jetzt. Warum stellst du mir solche Fragen? Was ist mit dir? Was ist mit mir? Ich mag die Frage, da sie mir eine milde Geisteskrankheit unterstellt. Auch meine beiden Geschwister schauen genervt, auch sie wissen nicht, was mit mir ist. Normalerweise schlägt mein Vater keine Einladung zu Sentimentalität aus. Jetzt setzt er seine wackligen Beine abrupt wieder in Bewegung, stolpert und redet weiter über Tito. Der geblähte Bauch, man würde die Kugel nicht vermuten, wenn man ihm ins Gesicht schaut, verleiht seinem Stolpern eine gefährliche Unwucht. Als wir an der berühmten Tito-Statue vorbeigehen, kommt er in Fahrt. Wie Tito die Deutschen bekämpfte, die Ustascha vertrieb, den Russen die Stirn bot, den dummen Nationalismen im Land einen Riegel vorschob. Wenn er über Geschichte redet, braucht er keine großen Worte, um die Machtverhältnisse präzise darzulegen. Große Worte, die er in dieser Sprache sowieso nicht hätte und auch nicht haben will. In seiner Geschichtsschreibung sind alle irgendwie mies, nur manche eben weniger als andere und manche haben keine Juden abgeschlachtet, das muss man ihnen lassen. Dass Titos Kommunismus mit freundlichem Gesicht dafür sorgte, dass mein Vater das Land verlassen musste und jetzt mit uns in einer ihm unsympathischen Sprache redet, die er so lange geredet hat, dass seine eigene Muttersprache sperrig geworden ist, scheint ihm egal zu sein. Dass er bei seinem Abitur auf die obligatorische Frage hin, ob er der kommunistischen Partei beitrete, sagte: Nein, ich bin ja schon im Handballverein, fällt nicht ins Gewicht. Dass er die Nazis geschlagen hat, rechne ich ihm hoch an. Das ist mein Einsatz. Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet, freue mich auf seine Reaktion. Papo, ich habe gestern einen Antisemiten getroffen. Doch er lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Ein uraltes Unheil anerkennend, das ihn nicht mehr überrascht, sagt er nur: Oi wei. Jemand hatte den Grabstein umgeworfen. Oder hingelegt. Er lag ganz säuberlich umgekippt auf der Wiese unter dem Baum, auf dem Boden, ohne Kratzer, ohne Brüche. Wir schauten ihn uns eine Weile an. Keiner konnte Wut empfinden oder staunen, schon länger nicht mehr. Ada sagte, er sehe eigentlich ganz schön aus, wie er da im Gras liege. Sie hatte recht. Irgendetwas stimmte daran, dass er da lag. Wir hoben ihn auf, kippten ihn auf und dann stand er wieder, als sei nichts geschehen. Sie hatte keine Feinde, nur Verehrer und Freunde. Tennistrainer, die sich in sie verliebten, Gemüseverkäufer, die sich an sie erinnerten, die wollten, dass man sie grüßte. Benny kennt das Theatrale und auch die Wut. Und er hatte damals an ihrem letzten Silvester in Italien Vasen und Gartenstühle und Flaschen in den Olivenhain geworfen. Mein Vater kann Wut empfinden. Und er läuft gegen Dinge. Vielleicht hat er sich an den Stein gelehnt und er ist umgefallen. Auch Ada kann Wut empfinden. Und sie macht Installationskunst und sagt Sachen wie Materialität und Positionen und Körperlichkeit. Vielleicht hat sie den Stein umgeworfen, vorsichtig umgelegt für ein Foto und hat ihn dann nicht mehr aufstellen können. Niemand hatte mich verdächtigt. Es wunderte mich, dass niemand mir das zutraute. Ich hatte sie wochenlang gefilmt, die kranke Mutter wochenlang gefilmt. Doch niemand verdächtigte mich. Und niemand verdächtigte Blondie. Blondie kann es nicht gewesen sein. Blondie war damals schon heilig und ist es immer noch. Das Gras unter dem Stein war nur leicht plattgedrückt. Nichts deutete auf einen Aufprall hin. Die Frage nach dem umgeworfenen Stein verflog mit dem Virus und dem Kotzen und den orangenen Gesichtern zu Weihnachten in Belgrad. Chill, my friend. In der Nacht regnet es. Am Morgen weht kein Wind. Der Himmel drückt, der Boden schwitzt. Wir machen uns auf den Weg zu einem Baggersee außerhalb Belgrads, um der Hitze zu entkommen. Mein Vater nennt es die Balkanhitze, als hätte die Region nichts mit ihm zu tun. Als wir unseren Vater am Taxistand treffen, streitet er sich mit dem Taxifahrer. Dieses Arschloch will uns nicht mitnehmen, weil wir zu fünft sind. Aber wir sind zu viert. Ah! Das Arschloch und er vertragen sich sofort wieder und wir steigen ein. Kurze Zeit später gehen wir am See entlang und suchen am Kieselstrand einen Platz, der nicht von Jugopop beschallt wird. Auf Gras können wir nicht liegen. Mein Vater hasst Gras. Warum hasst du Gras, Papo? Ich habe es immer schon gehasst. Er liebt Sachen entweder oder er hasst sie. Dazwischen gibt es nichts. Er hasst eigentlich auch Seen, weil er das Meer liebt, aber heute scheint er eine Ausnahme für uns zu machen. Benny und ich reden über den 52-Hertz-Wal. Einen Wal, der seit Jahrzehnten einsam durch den Ozean treibt, weil er zu hoch sinkt und die anderen Wale ihn nicht hören können. Wisst ihr, was ich liebe? Schildkröten. Ich liebe Schildkröten. Mein Vater muss an jedem Gespräch in seiner Nähe teilnehmen. Wir finden ein paar Liegen abseits der Massen. Mein Vater hechtet ins Wasser, taucht auf, schnauft und sagt: Herrlich! Vielleicht hasst er Seen doch nicht. Als er seine Kugel an Land hieft, fragt er, wo Ada ist. Er muss immer wissen, wo seine Diamanten sind. Auch wenn wir in derselben Wohnung sind und einer seiner Diamanten nicht im Zimmer ist, schallt irgendwann ein »Wo bist du?« durch die Wohnung. »Sie holt Kaffee.« »Ach, mein Mädchen, sie liebt Kaffee.« Es ist für ihn das Schönste, wenn wir das mögen, was er mag. Mein Vater hat erst mit 70 angefangen, Wasser zu trinken. Davor gab es für ihn nur Kaffee oder Wein. »Nur Fische trinken Wasser«, hat er immer gesagt. Wenn er nach 50 Jahren Kaffee und Wein nicht austrocknet, dann überlebt er alles. Wir sind so überzeugt davon, dass er uns oft daran erinnern muss, dass er alt ist, indem er Sachen sagt wie »Wenn ich krepiere« und »Dann bin ich schon lang krepiert«. Überhaupt stirbt er in seinen Worten nicht, er krepiert immer. Vielleicht will er uns mitteilen, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, doch so sieht er nicht aus. Er altert seit 4 Jahren nicht mehr, als würden seine Zellen sich weigern. Ada kommt mit dem Kaffee. Mein Vater liegt mit auf seiner Kugel verschränkten Armen auf dem Rücken und schläft. Sein Mund ist halb geöffnet, die Lippen wellen sich leicht unter seinem Atem. Er klingt wie ein Kessel, der leise anfängt zu kochen. Um seine Augenlider liegt Sorge. So wird er ausschauen, wenn er stirbt, denke ich. Im Hintergrund springt eine Figur von einem Kran Richtung Wasser. Das Gummiseil spannt sich, die Figur fliegt hoch und runter und baumelt mit hängenden Armen in der Luft. Mein Vater riecht den Kaffee, streckt sich und macht die Dada-Geräusche, die Menschen machen, wenn sie sich nach einem guten Mittagsschlaf strecken. Mrah, wah. Ai, 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 ai. Wo ist Benny?« Ich zeige auf meinen Bruder, der 10 Meter von uns entfernt in der Nachmittagssonne im Wasser sitzt. Er liebt Baden. »Matschak!« Benny dreht sich um. Mein Vater winkt ihm zu. »Hi, Matschak!« »Hi, Papo!« Eine schon im Mai abgestandene Sonne schien in unsere Münchner Altbauwohnung. Eine Wohnung, die nur noch die verschwommenen Umrisse eines Zuhauses darstellte, als wären wir alle sehr kurzsichtig. Mir war es gelungen, Ada zu überzeugen, ins Wohnzimmer zu kommen und dort zu bleiben. Ich konnte ihr nicht erklären, warum sie unbedingt ins Wohnzimmer kommen musste, denn sie sollte es ja nicht wissen. Sie sollte dieses Bild ja nicht im Kopf haben. Sie nickte nur und legte sich auf das große Leinensofa, das Gesicht auf die Kissen gerichtet, die Augen geschlossen, ohne zu schlafen. Blondie saß in seinem Zimmer und las, und ich musste sicher gehen, dass auch er ins Wohnzimmer kam, bevor sie kamen. Benny hatte Glück und war nicht in der Wohnung. Bevor er einkaufen ging, sagte er noch: »Da ist schon ein leichter Verwesungsgeruch bei Ihrem Bett.« Und ich wollte das nicht wissen und nahm ihm die Roheit dieser Aussage übel. Meine Tante hatte darauf bestanden, dass sie 2 Tage aufgebahrt dalag, damit ihre Soul Zeit hatte, sich von ihrem Body zu verabschieden. Und so lag sie da, alle Krankheit aus ihrem Gesicht gewichen, mädchenhaft, so schön wie früher, so schön wie immer, die rote Mütze auf dem Krater im Kopf, die Hände über dem Bauch gefaltet, wie Tote in jedem Film. Wenn ich versuche, mich an ihr gesundes Gesicht zu erinnern, dann sehe ich nur dieses, ihr totes. Ada hatte die Kleidung herausgesucht, ein graues Seidenhemd und einen blauen Kaschmirrock, und mit zerbrechlicher Stimme gesagt, das sei doch schön und hätte ihr doch gefallen. Die Bestatter hatten viel zu tun, und deshalb kamen sie erst am 3. Tag, und deshalb hatte dieser ganz leichte Verwesungsgeruch bei ihrem Bett eingesetzt. Und meine Tante hatte mir gesagt, der Sarg würde nicht in den Fahrstuhl passen, deshalb kämen sie mit einem Sack. Ich fragte, warum sie nicht einfach die Treppen nehmen, und meine Tante sagte, Sweetie, es sei nun mal so. Und ich wollte nicht, dass meine Geschwister sahen, dass sie in einem Sack verschwand, wie eine Ermordete, und ging durch das Esszimmer zu meinem kleinen blonden Bruder, der auf seinem Bett lag und mit müden Augen On the Road las, wie der Teenager, der er war. Sein Zimmer war hellblau gestrichen. Als er in der Grundschule war, hatte meine Mutter unter der Decke entlang der Wand mit einer Schablone Delfine aufgemalt, weil er Delfine mochte. Ich wusste nicht, ob er noch immer Delfine mochte, aber sie waren ihm vor seinen Teenager-Freunden nie peinlich. »Blondie?« »Ja?« »Komm mal ins Wohnzimmer.« »Wieso?« »Einfach so.« »Aber ich lese gerade.« »Mach das im Wohnzimmer. Ada und ich hängen ab.« »Okay.« Und ich scheuchte ihn durchs Esszimmer, denn es war 2 Uhr und sie sollten um 2 Uhr kommen. Und als ich die Tür zum Wohnzimmer hinter uns schloss, klingelte es, und ich hoffte, dass meine Tante, die rauchend in der Küche saß, verstand, und sie verstand, und drückte den Knopf der Gegensprechanlage. Als sie hochkamen, spielte meine Tante gekonnt auf der Klaviatur der Etikette, als wären die Bestatter wichtige Menschen, und sagte, »Guten Tag« und »Hier entlang bitte« und »Haben Sie es denn gut finden können?« Und ich hielt es schwer aus, wie nett sie zu den Bestattern war, wie gesprächig sie war, und wollte nicht, dass meine Geschwister das hörten und dachte, sie könnte gleich Leichnam oder Körper oder Verstorbene oder meine geliebte Schwester sagen, und wollte Blondie die Ohren zuhalten. Ich schaltete stattdessen den Plattenspieler ein. Lucio Dalla sang über Caruso. Blondie sagte, er könne so nicht lesen. Ada lag weiterhin reglos auf der Leinencouch, ihr Gesicht auf die Kissen gerichtet, denn sie verstand. »Aber so kann ich doch nicht lesen.« »Doch, kannst du. Ich will Musik hören.« »Dann mach leiser.« »Nein, du musst lernen, zu lauter Musik zu lesen.« »Wieso?« »Weil es wichtig ist.« Und ich hoffte, dass wir nicht hörten, wie der Körper in den Sack gehievt wurde, und hoffte, die Bestatter blieben stumm und sagten nicht so etwas wie »Danke« und »Schönen Tag dann noch«. Stattdessen hörte ich das surrende Geräusch des Reißverschlusses, den sie langsam, zu langsam schlossen. »Ich will wieder in mein Zimmer. Gleich, warte kurz.« Das Parkett knarzte unter den schweren Schritten der Bestatter und meine Tante dankte ihnen für ihr Kommen. Und ich war froh, dass sie nur Auf Wiedersehen sagten und niemandem einen schönen Tag wünschten. Ich öffnete die Tür einen Spalt. Zu früh. Ich erhaschte durch die Wohnungstür den Sack, der von zwei Männern an zwei Griffen die Treppe hinuntergetragen wurde. Der Sack war schwarz und glich eher einer Trage mit Sack als einem Sack. Wenn sie doch die Treppen nahmen, hätten sie auch mit dem Sarg hochkommen können. Ich wollte bei allen Nachbarn klingeln und ihnen durch den Postschlitz sagen, dass sie ihre Wohnung nicht verlassen sollten, weil ich nicht wollte, dass sie sahen, dass meine Mutter behandelt wurde wie eine Ermordete. Ich wollte dem Leichensack ein Stockwerk vorausgehen und alle in ihre Wohnungen zurückscheuchen. Ich wollte die Straße absperren, damit die Passanten nicht sahen, wie der Sack in den Sarg im Kofferraum gehievt wurde. Blondie zwängte sich an mir vorbei und ging in sein Zimmer. Ada blieb auf dem Leinensofa liegen wie eine Abgelegte. Ein Mann kam durch die soeben geschlossene Wohnungstür, den ich erst auf den zweiten Blick als meinen Vater erkannte. Er hielt eine weiße Rose in der Hand. »Sie sind gerade gegangen.« »Jäbiger!« Er drehte um und rannte die Treppen hinunter. Ich ging in Blondies Zimmer, der mit müden Augen weiter »On the Road« las, als würde er zwanghaft versuchen, im Angesicht des Todes ein Teenager zu bleiben, und riss das Fenster auf. Vögel zwitscherten, Kastanien blühten. Zumindest hatten sie einen richtigen Bestattungswagen, einen von diesen wahlartigen Mercedes-Kombis aus den 90er Jahren. Zumindest hatten sie graue Haare, wie es sich gehörte. Und zumindest hatte einer von ihnen eine Bestattermütze auf dem Kopf. Sie waren im Begriff, den Kofferraum zu schließen, als mein Vater schnaufend auf die Straße rannte. »Warten Sie! Warte!« Er duzte und siezte und duzte dann wieder, war sich der Gepflogenheiten in dieser Situation nicht sicher. Er legte die Rose in den Sarg. Später an diesem Tag wurde sie zusammen mit dem Sarg, der roten Jacques-Cousteau-Mütze, dem Seidenhemd und dem Kaschmirrock und der Rose auf dem Schoß kremiert. Sie hatte sich kurz vor ihrem Tod entschieden, kremiert zu werden. Vielleicht um den Krater in ihrem Kopf loszuwerden. Ich schloss das Fenster, ging zu Blondie und küsste ihn auf die Wange, weil ich dachte, dass das jetzt notwendig sei. »Lass mich!« »Okay, okay.« Er wusste, dass ich nicht in der Verfassung war, Trost zu spenden, und drehte seine müden Augen wieder in sein Buch. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und ließ mich neben Ada aufs Sofa fallen, so dass ich mit dem Kopf an ihren Füßen lag. Ich wurde von Müdigkeit übermannt. Süße, klare, unmissverständliche Müdigkeit. Ada musste ihr Gesicht sehr weit zur Brust neigen, damit sie mich am anderen Ende des Sofas sehen konnte, ohne sich aufzurichten, und sah dabei leicht irre aus. »Ist sie weg?« »Ja.«
Christoph Radakowitz las aus »Diamanten« von David Weider. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Gestaltung Natascha Konopitzky. Das waren ein paar Takte aus »Epilog«, einem Stück der färöischen Sängerin, Songwriterin und Komponistin Guri Hansdottir. Und einen Prolog zu den nächsten Veranstaltungen hat jetzt die Ö1-Club-Sendung für uns.